Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal auf Michelberg sein kann. Ich war hier oben schon in, wenn ich mir recht erinnere, ganz frühen Zeiten mit der Studentenmission. Und ich habe auf dem Michelberg immer erlebt, hier oben, eine sehr gute Atmosphäre und wichtige, sehr gute geistliche Kost und eine herrliche Umgebung, also eigentlich alles, was man sich nur wünschen konnte. Von daher ist der Michelberg so ein ganz idealer Ort für mich, zu dem ich gerne komme. Die Schwester Barbara hat mir ein interessantes Thema gestellt, oder wir haben das miteinander besprochen, so irgendwie miteinander erarbeitet: geistliche Identität und Alltag. Ließ mir erzählen, dass sie heute Morgen über 1. Korinther 12 gesprochen haben, und ich denke, dass das irgendwie dazu passt, dieses Thema, zu dem, was da heute Morgen besprochen wurde. Da geht es ja um den Leib und seine Glieder. Und wir haben gerade im Auto darüber geredet, dass Paulus im Epheserbrief ausführt, dass diese Glieder zunächst ja gar nicht ohne weiteres dienstfähig sind. Sie finden im Epheserbrief im 4. Kapitel die interessante Aussage, dass Paulus formuliert, die Gläubigen, die Heiligen, sagt er, die Heiligen müssten dienstfähig gemacht werden. Dazu seien die Gaben da. Er zählt erst die Gaben auf, und dann sagt er, die sind gegeben, damit die Heiligen dienstfähig werden. Im Griechischen steht ein interessantes Wort, das eigentlich aus der damaligen Medizinsprache kommt, übersetzt, die Heiligen müssen eingerenkt werden. Da ist also im Hintergrund die Vorstellung, dass die Heiligen, die Gemeindeglieder, die Nachfolger, zunächst mal und von Haus aus ausgerenkte Glieder sind. Und dass in der Gemeinde nun ein Dienst erfolgen muss, so ein Einrenkdienst, dass die Glieder funktionstüchtig und arbeitsfähig gemacht werden, damit der Leib dann auch wachsen und gedeihen kann, der Leib aufgebaut werden kann und das Werk des Dienstes, das Gott unter uns Menschen vorhat, gedeiht. Und das scheint mir ein wichtiger Grundgedanke zu sein, wo Sie sich alle ja mit überlegen können, bin ich eigentlich schon eingerenkt, oder wenn ich da Zweifel habe, was wäre da notwendig, damit ich wirklich dienstfähig würde. Wir haben in unseren Gemeinden, wenn ich recht sehe, allzu viele Glieder, die einen sehr ausgerenkten Eindruck machen, die sich zwar sehr ernähren lassen, also relativ häufig noch, die aber kaum zum Tun in irgendeiner Form kommen. Und das gibt dann ganz spezifische Wachstumsschwierigkeiten. Also stellen Sie sich ein Kind vor, in das man nur Nahrung reinstopfen würde, das sich aber nicht bewegen würde, nicht spielen würde, nicht zur Schule dürfte, nichts tun würde. Das würde dem Kind sehr schlecht bekommen. Und auch der Leib Jesu Christi leidet, denke ich, an der Fülle der nicht eingerenkten Glieder. Und ich verstehe nun die Freizeiten, die hier auf dem Michelsberg stattfinden, oder verstehe den Mittwochabendkreis so, dass dort Einrenkdienste geschehen. Und es ist mein Anliegen, dass uns heute Abend auch miteinander etwas geschenkt wird, zu diesem Thema, was nun im Blick auf das Einrenken wirksam wird. Dabei Sehen Sie mir es bitte nach, dass ich nun aus der Sicht des Psychotherapeuten mancher Stelle vielleicht eine etwas ungewöhnliche Perspektive für Sie habe. Ich hoffe, Sie entdecken aber dann trotzdem immer wieder, dass in der Schrift dieselbe Perspektive vorkommt. Nun also zu unserem Thema geistliche Identität und Alltag. Ich habe da vor relativ kurzer Zeit einen jungen Mann bei mir gehabt, also so ganz jung ist er gar nicht mehr, zu Anfang 30 vielleicht, Kurt, der ein langjährig engagierter Christ ist, der im Verkündigungsdienst mitsteht, er macht also mit bei Evangelisationen und sagt da immer auch was dazu, gibt persönliches Zeugnis und ist da ganz engagiert in seinem CVM und sonst wo tätig, setzt sich wirklich sehr ein. Und der hat mir nun gesagt, dass er in eine gewisse Krise gekommen sei. Er hätte nämlich plötzlich bei sich entdeckt, dass er in bestimmter Hinsicht gar kein so vorbildlicher Christ war, wie er bisher gemeint hat. Also Kurt ist ein Mann, der alles immer sehr pünktlich und präzise macht. Ihm ist es ein Anliegen, in allem 120%ig zu sein. Und das war sein Anliegen auch im Blick auf sein Christsein. Er wollte das ganz konsequent, manchmal hat er gesagt, sogar radikal durchziehen, um wirklich ein treuer Nachfolger seines Herrn zu sein. Und er sagt ja nun, dabei hat sich aber nebenbei eingeschlichen, das sehe ich jetzt, ich habe vielfach andere verachtet. Ich war lieblos, weil ich gedacht habe, naja, die sind nicht so richtig, also zu meinen Brüdern bei sich in CVM. Er sagte, da habe ich vielfach geurteilt und war hart zu denen. Sogar auf Evangelisationen, sagt er, wo er damit beteiligt war, hätte es da Streit gegeben, weil er die abgekanzelt hätte, weil sie seiner Meinung nach nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. Nun, da wird wahrscheinlich auch einiges dran gewesen sein, aber auf jeden Fall, er sagte, diese tiefe Lieblosigkeit, die ich bei mir erkannt habe, hat mich nun sehr gebeugt. Ich habe mich da gedemütigt, ich bin zur Beichte gegangen, was ich für sehr bedeutsam halte. Die Beichte ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel, damit man geistlich klarkommt. Die Einzelbeichte, von der Luther gesagt hat, wenn ich jemand zur Beichte vermahne, dann vermahne ich ihn zum Christsein. Das heißt, er hat gemeint, Einzelbeichte und Christsein gehören zusammen. Das ist für ihn etwas Identisches. Bonhoeffer hat gesagt, die Beichte sei das vergessene Gnadenmittel der evangelischen Kirche, das wir neu entdecken müssten. Und ich finde immer wieder, dass Menschen, die den Zugang zur Einzelbeichte gefunden haben, im Schnitt ein viel freudigeres und fröhlicheres Christsein leben, weil sie die Lasten nicht lange mit sich rumtragen, sondern dann, wenn es Zeit ist, wenn es richtig ist, ist auch gut, innerlich hinzuhören, zu einem Seelsorger gehen und die Bahn nach oben wieder frei ist, klar ist, man wieder viel besser hören kann. Ja, und nun sagte Kurt, das habe ich also getan. Und was mich irritiert, das sind jetzt schon viele Monate her, sagt er, es ist bei mir nicht besser geworden. Ich erlebe mich immer noch als lieblos und richtend in meinem Herzen und scharf und oft hart im Umgang. Und ich frage mich, wo bleibt denn da Jesus? Warum nimmt er mir es denn nicht weg? Er sagt also, und daher zitiere ich ihn jetzt gerade, meine geistliche Identität das, was ich eigentlich sein sollte, von der Schrift her, und meine Lebenspraxis, mein Alltag, das klafft auseinander. Und das macht mir sehr zu schaffen. Und jetzt wollte ich Sie bitten, sich kurz das Thema, das den Kurt beschäftigt hat, doch auch zu überlegen. Wenn Sie was zum Schreiben da haben, dann können Sie es aufschreiben. Und sonst könnten Sie ja darüber nachdenken. Für sich 3 kurze Fragen, sagen wir mal 3 Minuten zum Überlegen. Erstens, schreiben Sie auf, wenn Sie es also können. Was ist denn Ihr geistliches Selbstverständnis, Ihre Identität? Wie sollen Sie nach der Schrift sein? Also Luzie oder Eugenie oder Hanna oder Katharina, wie soll die sein nach der Schrift, von der Schrift her? Und zweitens dann, beschreiben Sie doch, was Sie jetzt im Alltag praktisch sind. Also bloß wenige Worte. Also Kurt würde jetzt hinschreiben, lieblos, hart und ungerecht. Natürlich auch noch einiges andere, aber wie es gerade an den wunden Punkten aussieht. Und 3. kurze Frage, falls Sie dafür noch Zeit haben. Wie erklären Sie sich dieses Auseinanderklaffen, dieses Auseinanderfallen? Also vielleicht stimmt ja bei Ihnen auch alles wunderbar überein, nicht? Geht es hundertprozentig zusammen, Ihre geistliche Identität und das, was Sie nun in Wirklichkeit leben. Aber wenn nicht, wäre ja die Frage, woran liegt das, dass es auseinanderklafft und nicht zusammenpasst? Also ich melde mich dann in 3 Minuten wieder. Ich wünsche ein gutes Nachdenken. Ja, wenn Sie nicht fertig geworden sind, können Sie heute Abend dann, bevor Sie ins Bett gehen, noch ein bisschen darüber nachdenken. Oder morgen. Ich denke, im Blick auf unsere Frage, was also unsere geistliche Identität, unser Christsein gefährdet, ist eine Diagnose notwendig. Ich bin zunächst mal beruflich so im medizinischen Bereich geprägt worden in meinem Denken. Und das ist, glaube ich, an dieser Stelle ganz hilfreich, wenn man sich auch im Geistlichen immer wieder mal fragt, woran krankt es denn? Welche Diagnose können wir stellen? Und ich meine, dass im Blick auf unsere geistliche Identität eine ganze Reihe von Schöpfungsgeheimnissen eine Rolle spielen, die wir bedenken sollten, weil diese Schöpfungsgeheimnisse unseres Lebens in unserem Alltag deutlich machen, dass sie erlösungsbedürftig sind. Das heißt, dass die Erlösung dort hineinkommen muss, ganz bewusst dort hineinkommen sollte, damit unser Alltag verändert wird. Ich hoffe, dass es in Beispielen dann gleich etwas deutlicher wird. Also ich will ihn zitieren aus einem psychotherapeutischen Lehrbuch. Da wird aufgelistet, dass es 3 Grundantriebe gibt, nämlich den Grundantrieb des Habenwollens, des Geltenwollens und der Sexualität. Und dann wird da ausgeführt, dass diese 3 Grundantriebe drängende Bedürfnisse seien, an die der Mensch leicht sein Herz verliert, an die er sich hinzugeben neigt, zum Schaden seiner Mitmenschen, aber noch mehr zum Schaden seiner selbst. Er kann sich dabei selbst verlieren. Interessanter Satz aus dem psychotherapeutischen Lehrbuch könnte beinahe in der Bergpredigt stehen, nicht? Das heißt, unser Herz ist offensichtlich so konstruiert, dass es mit sich alleine nicht glücklich ist. Wir halten es mit uns alleine nicht aus. Oder wir könnten andersrum auch sagen, unser Herz hat freie Valenzen, Bindungskräfte, die nach etwas suchen. Unser Herz ist bindungsbedürftig. Und von daher benötigen wir alle etwas, was unserem Herzen Glück verspricht, sage ich mal. Und jeder Mensch wählt sich etwas, von dem er meint, dass ihn das froh macht, dass das sein Glückspegel steigen lässt. Keiner kann es mit sich alleine bloß aushalten. Und dieses Zitat aus dem psychotherapeutischen Lehrbuch macht nun deutlich, dass unser Herz fehlbesetzt werden kann. Gott schreibt uns das nicht vor, dass er, für den unser Herz ja tatsächlich geschaffen ist, dass er uns zum Glück, zum Lebensglück, zur Lebenserfüllung führt, dass er den ersten Platz dort einnimmt, wir um ihn herum uns zentrieren, aber das schreibt er uns Menschen nicht vor, sondern er lässt den Platz zunächst leer von seiner Schöpfung her. Und jeder Mensch muss selber entscheiden, womit er diesen leeren Platz in seinem Herzen besetzen will. Und Jesus weist in der Bergpredigt darauf hin, dass dieser leere Platz so schmal ist, dass, können Sie den Satz fortsetzen, da nicht zwei nebeneinander Platz haben. Es hat nur einer Platz. Nur einer kann Nummer eins sein. Und von daher erhält nun von diesen Grundantrieben, an die wir uns hinzugeben geneigt sind, wie da ein bedeutender Psychotherapeut feststellt, an die wir leicht unser Herz verlieren, dass wir also diesen Platz sehr leicht besetzen können mit Besitz. Jesus sagt in der Bergpredigt Mammon, oder besetzen können mit Macht, Gier, Macht ausüben wollen, oder auch besetzen können mit Sexualität, was in unserer Zeit besonders häufig vorkommt, wo die Sexualität ja besonders vergötzt wird. Und Sie können nun gleich die entsprechenden Bibelstellen dazu aufzählen. 1. Timotheus 6,10 etwa. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Manche, die sich ergeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und bereiten sich viele schreckliche Schmerzen. Oder Markus 10,43, da kann man eigentlich immer verschiedene Bibelstellen zitieren, ich will das jeweils bloß eine bei einer tun. Das zweite bezieht sich auf die Machtausübung. Die als Herrscher der Völker gelten, benehmen sich als Herren gegen sie, gegen die Völker. Ihre Großen vergewaltigen die Menschen. Bei euch darf es so nicht sein. Wer unter euch der Erste sein will, sei euer aller Diener. Oder dann 1. Petrus 2,11. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die im Kampf gegen die Seele liegen. Das heißt also, da wird unsere geistliche Identität gefährdet, wenn dieser Platz in unserem Herzen falsch besetzt ist. Und das gibt es nun auch in der christlichen Gemeinde gar nicht so ganz selten. Wenn Sie sich fragen, ja, wie kann ich das prüfen, ob der Platz falsch besetzt ist? Im Allgemeinen ist es so, dass Sie an das was diesen Platz besetzt hält, nachts in ihren schlaflosen Stunden zuerst denken. Oder morgens, wenn sie dann aufwachen, zuerst daran denken. Oder im Laufe des Tages immer wieder mit ihrem Herzen dorthin zurückkehren. Und wenn sie also merken, da ist es problematisch, und das hat dann sicher seine Auswirkungen, wenn der Platz falsch besetzt ist, dann würde ich Ihnen raten, sprechen Sie doch einfach mal einen Seelsorger darauf an. Breiten Sie die Dinge offen vor Ihrem Seelsorger aus. Wagen Sie es, das rauszubringen, auf den Tisch zu legen. Denn das ist eine ganz entscheidende Weichenstellung, ob an dieser Stelle Ihr Herz richtig oder falsch gefüllt ist. Dann am Rande noch erwähnen, dass es nochmal so eine Fehlmöglichkeit gibt, die ist ein bisschen anders gelagert, die betrifft das Selbstwertgefühl. Sie wissen, wir haben alle, wenn wir dann mal so in Kindergarten und Schule kommen, dann haben wir schon so ein gewisses Selbstwertgefühl. Oder wir könnten es etwas einfacher sagen, jeder von uns hat einen Selbstwertgefühlstopf in sich drin. Und der ist mehr oder weniger gut gefüllt. Und bei den meisten Menschen ist da ein Problem, dass sie den Eindruck haben, da ist zu wenig drin. Ich bin also nicht der, der ich eigentlich sein sollte. Ich sollte klüger sein und besser aussehen und mehr können an dieser und jener Stelle und so weiter. Man hat Minderwertigkeitsgefühle, ist gehemmt, das ist die eine Möglichkeit. Und von dort her ist dann die Gefahr, dass man ständig auf sich und seinen Selbstwert zentriert ist. Also immer wenn mich einer krumm anguckt und ich freundlich guten Morgen zu mir sagt, Sie kommen Montagmorgens ins Geschäft und der Chef guckt Sie nicht an, sondern auf die Seite, und der, der an dieser Stelle solche Probleme hat mit seinen Minderwertigkeitsgefühlen, was denkt er? Huch, was habe ich verbrochen? Sicher habe ich was falsch gemacht, deshalb guckt mich der Chef nicht an. Und der geht dann gleich in den tiefsten Keller, was jetzt wieder mit ihm los ist und was er jetzt wieder falsch gemacht hat und so. Und dann kann der sich ständig um sich selbst rumdrehen. Können Sie sich das vorstellen? Ganzen Tag damit beschäftigt, mit seinen Minderwertigkeitsgefühlen, mit seinen Gehemmtheiten, mit dem, was er alles nicht so gut kann, wie er eigentlich sollte, meinte, wollte, dürfte. Und dann ist er ein unglückliches Wesen. Wie ist denn da das Herz eigentlich besetzt? Ja, Mitleid, oder man könnte dann fast noch sagen, mit Selbstmitleid, wo man sich selber bedauert, nicht? Ja. Und dort liegt dann ganz stark drin in diesem Selbstmitleid, Wort selbst sagt es schon, da ist die Gefahr, dass an dieser Stelle ich selber sitze und ich mich dauernd in meinem Herzen um mich selber rumdrehe, um meine Minderwertigkeit mich rumdrehe und dabei gar keine Zeit habe, mich auszustrecken nach den geistlichen Geschenken, nach dem, was Gott für mich bereit hat, nach ihm selber. Da müssen wir nachher noch mehr davon reden. Und man kann dieses Minderwertigkeitsgefühl natürlich auch kompensieren, und das ist dann aber praktisch derselbe Effekt, indem einer ständig, ja, wie sagt man da, angibt, nicht? Wer angibt, hat's nötig. Indem er auf die Pauke haut und niemand merken will, lassen will, wie schwach es hinter der Fassade bestellt ist und der nach außen dauernden Starken und den besonders Klugen oder Vermögenden oder Tolles zu Wege bringenden spielt. Und auch da hat er es nötig, sich um sich selber rumzudrehen. Bei dieser zweiten Variante mit dieser Pharisäerspielart gesetzlicher Frömmigkeit, wo ich es dann nötig habe, ständig sogar Gott zu beweisen, Sie denken an den Pharisäer im Tempel, dass ich ein hervorragender Frommer bin und dass das an meinen Werken abzulesen ist, an dem, was ich da alles schaffe und zu Wege bringe. So, jetzt will ich diesen ersten Teil dann verlassen und zu einem zweiten Teil kommen. Und zwar geht es dabei darum, dass wir in unserer Persönlichkeit, ich könnte es auch wieder sagen, mit unserem Herzen nicht so bleiben können, wie wir sind. Ich werde da nachher auch noch biblische Belege dazu bringen, will aber zunächst wieder mit der psychotherapeutischen Perspektive anfangen. Wir können nicht so bleiben, wie wir sind. Da geht zum Beispiel, das ist eine der schwierigen Folgen, es gibt da verschiedene, aber eine der besonders schwierigen ist die, dass unsere Beziehungen kaputt gehen. Unsere Beziehungen werden zerstört, wenn wir nicht von der Tiefe her erneuert werden, anders werden. Und das spielt keine Rolle, ob wir nun verheiratet sind oder ledig sind, das ist durchweg so. In der Diakonissengemeinschaft leben, das gilt immer. Und da will ich Ihnen zunächst mal von Paul und Käthe erzählen, damit es ein klein bisschen anschaulicher wird. Da waren also Paul und Käthe bei mir und die sind auch beide langjährige Christen. Er ist Leiter einer Gemeinschaft und legt da jeden Sonntag das Wort aus. Er ist wirklich ein treuer Mann, auch ein Seelsorger, der sicher von nicht wenigen Leuten in Anspruch genommen wird. Und sie ist Lehrerin, steht auch in der Frauenarbeit und anderen Gemeindetätigkeiten, obwohl sie etwas begrenzt ist, dadurch, dass sie 5 Kinder hat. Sie hat dann angefangen zu reden und sagte, unsere Ehe ist schon lange sehr belastet. Und dann würden Sie gleich fragen, ja wie, lebendige Christen und sehr belastete Ehe, passt es denn zusammen? Geht es überhaupt? Sie sagte dann, ich stehe ganz allein da. Bei unseren 5 Kindern habe ich keine Rückendeckung von meinem Mann. Ihm ist alles zu viel. Er gibt mir keine Sicherheit. Weil muss man sagen, er hat einen sehr ausfüllenden Beruf, wo er viele Überstunden machen muss. Und nachdem er dann in der Gemeinde auch noch aktiv ist, hat er sicher wenig Zeit. Sie sagt, mein Leitmotiv ist, Menschen gehen vor Sachen. Aber bei ihm ist es umgekehrt. Er hat einen Büchertick. Wenn er mal Freizeit hat, das ist ja nicht allzu oft der Fall, aber dann vergräbt er sich in seinem Arbeitszimmer hinter seinen Bücherwänden und nimmt der Familie damit die ihr zustehende Zeit und auch die finanziellen Mittel weg. Bietet mir keine Entlastung, ich fühle mich wie im Gefängnis. Und dann sagt sie, dass sie wegen ihrem Mann aus dem Schuldienst rausgegangen ist, als sie Beamtin war und ihren Beruf sehr geliebt hat und sich jetzt betrogen fühlt. Und erzählt dann, dass er ihr also keinen Aufschluss gibt über die Finanzen, er gibt ihr bloß immer ein Haushaltsgeld, aber wofür er das Geld verwendet, das er einnimmt, auch von der Erbschaft hat sie gesprochen und so, das erfährt sie gar nicht. Und wenn er etwa Steuererklärung macht, das empört sie besonders, dann gibt er ihr das in den letzten 5 Minuten, bevor er es abgeben muss, wenn das Finanzamt schon ein paar Mal gemahnt hat, damit sie ja nicht länger nachfragen kann, sondern nur unterschreiben muss. Wenn ich dann aufgeregt bin und nachfrage, dann kommt das Stereotyp von ihm zurück, in der Art red ich nicht mit ihr. Und dann haut er ab, sagt sie, und verkriecht sich wieder in seinem Arbeitszimmer bis nach Mitternacht und lässt mich sitzen. Und so macht er es immer. Ich habe das nicht verdient, wie ich jetzt behandelt werde. In mir ist tiefe Traurigkeit und Verzweiflung darüber, dass er nie Zeit hat für seine Familie. Er hat dann gesagt, nun, was meine Frau da erzählt, das sind nur Randerscheinungen. Die wesentlichen Dinge sind nicht zur Sprache gekommen. Wesentlich ist, dass sie immer alles auf sich bezieht, dass sie so tut, als ob ich ihr eins auswischen wollte. Und das will ich doch gar nicht. Mir tut das alles unheimlich weh. Ich habe die Vermutung, dass sich ihr Leben auf eine Lebenslüge aufbaut. Sie hat vieles nie bereinigt und nicht geklärt. Sie hat es sicher mit mir nicht leicht gehabt. Ich habe ihr vieles zu verdanken. Und ich liebe sie auch noch. Aber ihr Umgang mit mir ist krankhaft hysterisch. Sie klammert sich immer an Kleinigkeiten fest, zum Beispiel beim Geld. Und ich bin für sie immer nur der letzte Dreck. Sie hat ein Negativbild von mir, aus dem sie nicht mehr herauskommt. Ich habe schon von Haus aus, sagt er, unheimliche Selbstwertkrisen und Minderwertigkeitsgefühle. Ich bin auch ein ängstlicher Mensch. Und sie war von Anfang an immer die Starke, die mich heruntergeputzt hat. Durch die Art, wie sie mit mir umgeht, zerstört sie die Beziehung zwischen uns immer wieder. Ich kriege oft richtig Angst vor ihr. Und von daher bezweifle ich auch, dass sie ein Christ ist. Dieser Satz hat sie also sehr gekränkt. Da war sie empört dann. Sie gesagt hat, er spricht ja auch noch ihr Christsein ab. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt zunächst ja nicht mehr viel zu sagen. Naja, er sagt noch, ich kann von meiner Art her nicht auf sie zugehen. Sie lebt in einem Gefängnis, aus dem ich sie gerne rausholen würde, aber ich kann das nicht. Mein Leben besteht immer wieder aus Fluchtbewegungen. Wenn ich was sage zur Kindererziehung oder sonst was, dann fährt sie mir immer wieder über den Mund. Und dann habe ich mich immer tiefer zurückgezogen. Sie hätte mir helfen können, die Dinge anders zu sehen und loszukommen von dem, was mich gefangen hält. Aber sie stößt mich bloß immer tiefer in den Dreck. Sie nennt mich ein Halotri und ein Lumpen. Ich habe jetzt zum ersten Mal für meine Ehe keine Hoffnung mehr. Sie begreift nicht, dass man einen Menschen nicht ändern kann. Wenn sie Christ wäre, würde sie mich in meiner Persönlichkeit stehen lassen, statt mich immer so runterzudrücken und fertig zu machen. Ja, darf ich Sie fragen, wie ist es eigentlich bei zwei Christen? Was sagen Sie denn da dazu? Also wenn die das in der Gemeinschaft wüssten, die würden ja ganz schön dumm gucken, nicht? Was da hinter den vier Wänden bei denen läuft. Passt doch eigentlich nicht. Und wie ist es eigentlich mit Jesus? Wo bleibt er denn da? Das ist genau die Frage, die der Kurt am Anfang gestellt hat. Wo bleibt da eigentlich Jesus? Ich finde, es ist gut, sich solchen Fragen aufrichtig ehrlich zu stellen. Wenn Jesus Realität ist und er ist die handgreiflichste und wirklichste Realität, die es gibt, dann scheut er keine Fragen. Dann dürfen wir ihm alle Fragen stellen und sagen, Herr Jesus, was ist denn da los? Jahrelange aufrichtige Christen, kann man gar nicht verzweifeln. Konnten wir denen auf Anhieb immer beten, ist ganz klar. Und die sind echt irgendwo geistlich dran. Und die Frage ist trotzdem, wo ist denn das Auseinanderklaffen zwischen Christsein und Alltag? Zwischen dem, was sie eigentlich sein sollten, und ihrer Ehe. Und kann man das einfach bloß auf sich beruhen lassen? Einfach so laufen lassen und sagen, ja, also gut, dann verkündigt er halt weiter das Wort und sie geht weiter in ihre Frauenarbeit und jeder betet für sich, miteinander beten sie schon lange nicht mehr. Und damit hat sich's dann. Kann uns das befriedigen? Wäre das Jesus angemessen, so zu verfahren? Nun, also ich will es Ihnen ganz kurz andeuten, wäre schön, wenn wir darüber ins Gespräch kommen könnten. Er ist aufgewachsen im Wattegau und hat an seinen Vater nur negative Erinnerungen. Denn die Eltern haben sich scheiden lassen, wo er 6 oder 7 war. Und er sagte dann, wenn der Vater ihm was erklärt hat und er hat es nicht gleich verstanden, schon als 5-, 6-jähriger Junge, dann hat er ihn gleich verprügelt. Und zwischen den Eltern hat es nur Zank und Streit gegeben. Die Mutter war sehr dominant, die hat immer die Hosen angehabt, sagt er, und durchsetzungsfähig. Aber man konnte mit ihr nicht reden, Vertrauen hat er zu ihr nie so recht gehabt, obwohl er irgendwo auch ihr Liebling war. Aber sie war empfindsam wie eine Mimose und konnte dann ganz hart immer austeilen, in gewissem Maßen rücksichtslos. Ja, und er selber durfte dann später in der DDR gewesen, durfte dann nicht auf die Oberschule, weil die Mutter eine kirchliche Einstellung hatte und er auch. Und es hat ihm sehr viel ausgemacht, dass er nicht studieren konnte, hätte er gerne getan. Und seine Oase war in seiner Kindheit, in dem Haus, wo sie wohnten, gab es auf der Bühne eine alte, verstaubte Bibliothek. Und da hat er sich immer zurückgezogen in die Bücher. Und wenn ihm sonst das ganze Leben verleidet war, dann hat er sich geflüchtet in so eine Bücherwelt. Und dort ging es ihm gut. Und dort konnte er sich irgendwelchen Fantasiewelten widmen und war damit der tristen Realität seines Lebens entnommen. Ja, bei ihr war das so, dass sie in Bayern aufgewachsen ist. Der Vater war ein weicher Mann, Handelsvertreter, schlechte wirtschaftliche Verhältnisse. Sie hat den Vater immer etwas verachtet, seine Memme gewesen. Sie war dann auf ihre Mutter fixiert, die eine starke Frau war, die ein Versicherungsbüro eröffnet hat neben dem Haushalt her und einen großen Garten gemacht hat und so sehr auf Ordnung gesehen hat. Aber sie hatte nun auch zur Mutter keine übermäßig liebevolle Beziehung, sagt sie. Sie war immer kühl und unberechenbar und zum Vater hat sie überhaupt nie ein Vertrauensverhältnis gehabt. Ja. Um nun dieses Rätsel aufzulösen, Sie werden jetzt wahrscheinlich fragen, ja, wie kann den beiden geholfen werden, will ich Ihnen jetzt ein klein bisschen berichten von neueren wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, die nun für unser Thema, wie passt das zusammen, unser praktisches Leben und unser Christsein, wie kann das auf einen Nenner kommen, glaube ich, eine große Rolle spielen. Wir haben also in den vergangenen 10 Jahren in der medizinischen Forschung im Blick auf das Gehirn ganz große Fortschritte gemacht. Wir wissen heute sehr viel besser, wie das Gehirn strukturiert wird, wie es gebildet wird und wie es arbeitet. Und zwar über die Molekularbiologie und die Genforschung sind wir der Funktionsweise des Gehirns da sehr viel mehr auf die Spur gekommen als in der gesamten Medizingeschichte vorher. Wir wissen von daher, dass die Gene die chemische Entwurfsvorlage für das Gehirn sind. Aber wie das Gehirn nun aufgebaut wird aus diesen Bausteinen, also welche Architektur gewissermaßen unser Seelengebäude nachher hat und welche Innenarchitektur, welche Gefühle da drin sind, wann wir uns wehren müssen, wie wir mit anderen umgehen, wo wir gehemmt sind oder Minderwertigkeitsgefühle haben oder anderes, das entscheidet sich vom ersten Lebenstag an über die Umwelt. Das heißt, da werden zwischen den Neuronen, das sind die Nervenzellen, Verbindungen geknüpft. Synapsen nennen die sich im Fremdwort. Das sind wie kleine Telefonleitungen. Und da werden vom ersten Lebenstag an Millionen und Milliarden solcher kleinen Telefonleitungen gelegt, entsprechend dem, was wir in der Beziehung zu unserer Umwelt nun erleben und erfahren. Was sich da in den Beziehungen abspielt, so werden wir programmiert. Und von daher ist nun klar, dass wir gewissermaßen optimal lernen, als Kleinkinder schon auf die Gefühle der Umgebung von Vater und Mutter zu reagieren und uns darauf einzustellen. Also unsere beiden, Käthe und Paul, haben zu ihren Eltern kein tiefes Vertrauensverhältnis gelernt. Da sind entsprechende Telefonleitungssysteme gelegt worden. Und jetzt ergibt sich daraus eigentlich ganz selbstverständlich, was ergibt sich daraus? Für die Erwachsenen, wir können auch sagen, wenn Sie wollen, für die erwachsenen Christen, was ergibt sich daraus? Die Vertrauenstelefonleitung ist zum Beispiel nicht da. Insofern werden die beiden sich misstrauisch gegenüberstehen, obwohl sie das in der Anfangszeit des frisch Verliebtseins noch gar nicht merken. Das stellt sich erst nach ein paar Jahren Ehe raus. Manchmal heutzutage schon nach ein paar Monaten. Da kommt es dann aufs Tablett. Und da kommt immer das raus in der Beziehung, was an Telefonleitungssystem da gelegt worden ist. Und von daher müssen wir dann sagen, wenn die beiden nicht zusammenpassen, was ist dann? Nö, das... den Schluss würde ich jetzt gar nicht ziehen. Wäre es da Schuld, wenn wir schon von Schuld reden? Aber von Schuld würde ich bitte nicht reden, aber er ist an Schuld. Der liebe Gott, der das so gemacht hat. Wenn Sie von einem Schuldigen sprechen wollen, können Sie nur von ihm reden. Die Eltern haben auch ihr Telefonleitungssystem von ihren Vorfahren mitbekommen. 2. Mose 34, 6, 7. Ich will die Sünden der Väter bis ins dritte, vierte Glied heimsuchen. Geht das Telefonleitungssystem weiter. Bis zu Enkeln und Urenkeln. Wird einfach von Generation zu Generation weitergegeben. Nein, aber ich will was ganz anderes sagen. Wenn die beiden sich nicht verstehen, was ist dann?
Dann müssten Sie selber dieses Zusammenpassen erarbeiten.
Sehr schön, Sie sind schon bei der Konsequenz. Ich würde zunächst mal sagen, dann ist es nicht mehr wie normal. So ganz normal, oder? Die sind offensichtlich, so ist die Schöpfung ausgerichtet. Nicht wahr? Wir Christen denken ja immer dran, wenn da solche gesicherten Forschungsergebnisse sind, was hat sich denn der Vater im Himmel dabei gedacht, der Schöpfer aller Dinge? Und wenn die beiden jetzt miteinander Krach haben und beide miteinander Misstrauen haben, wie das, ich habe das ja verkürzt gebracht, aber das ist für sie schon deutlich geworden, nicht mehr wie normal ist, Dass die sich jetzt nicht verstehen, dann brauchen wir uns darüber doch gar nicht aufzuregen, sagen, ja, so ist das. Und wenn zwei Diakonissen sich nicht verstehen und die da irgendwie miteinander interagieren und da Schwierigkeiten haben, sagen wir, ja, das ist normal. Ja, ja. Und Sie merken nicht, weil ich bitte Sie, das zu bedenken, dass mit dem zum Glauben kommen das Telefonleitungssystem ganz offensichtlich nicht automatisch geändert wurde, wie wir das ja, jetzt möchte ich fast sagen, naiverweise annehmen. Wir nehmen an, ja, wenn ich in die Nachfolge Jesu Christi eintrete, dann bin ich doch ein neuer Mensch und dann habe ich sowas gar nicht mehr. Misstrauen und Intrigieren und Gehemmtheiten und ins Loch fallen und neidisch sein und gehässige Gedanken und sowas. Und darf ich nun gleich zu einer Konsequenz zu unserem Thema kommen? Ich habe den Eindruck, das haben Sie gerade sehr richtig gesagt, daraus ergibt sich natürlich als logische Folge Arbeit, dass wir das Telefonleitungssystem ändern müssen. Wir finden Sie im ganzen Neuen Testament auch wieder. Ich werde Ihnen ja gleich Schriftstellen zitieren. Heiligung könnte man auch sagen, Veränderung, tiefe Erneuerung an verschiedenen Also Epheser 4, 22, ihr müsst am Geist eures Sinnes, nous steht er im Griechischen, erneuert werden. Ist an Christen geschrieben, nicht? Ihr müsst, ja ganz tief irgendwo drin, an eurem Sinn erneuert werden. Römer 12, 2, an Christen geschrieben, wandelt euch um durch Erneuerung eures Sinnes, steht wieder nous. Also, das findet sich auch im Neuen Testament. Kolosser 3,10 zum Beispiel ist auch noch so eine Stelle. Und das heißt nun, dass wenn wir Christen sind und sein Liebesgebot ernst nehmen, dass wir dann erst recht ran müssen an den Speck. Nicht sagen, jetzt bin ich erlöst. Und jetzt geht's mir gut, jetzt muss ich ran ans Telefonleitungssystem. Und die Frage ist, wie kann das denn klappen? Wie kann das passieren? Nachdem dann damit zu rechnen ist, dass ich mit meiner Umwelt an vielen Stellen zunächst nicht in dem Frieden lebe und in dem Christsein verbunden bin, wie das eigentlich normal wäre. Oder mit anderen Worten, dass hier jetzt wieder geistliche Identität und Alltag die Tendenz haben, sehr stark auseinander zu klaffen. Wenn ich nicht arbeite, sondern bequem bin und sage, ja bitte, mit der Erlösung ist alles geschehen. Aber ganz offensichtlich ist es so, dass ich jetzt als Erlöster ja neue Möglichkeiten habe, dass der Auferstandene bei mir ist, die Leitung des Heiligen Geistes, das Wort, und dann noch ein paar Möglichkeiten, auf die wir jetzt gerade zu sprechen kommen müssen. Damit das Ding nicht so übel auseinanderklafft wie bei Paul und Käthe und bei vielen anderen auch. Meiner Erfahrung nach. Anwesende sind ja immer ausgeschlossen, ist ja klar. Bei Ihnen klappt es sicher wunderbar, aber sonst wo in der Welt ganz offensichtlich nicht. Ja, haben Sie eine Idee, was er, der uns erkennt und liebt, uns an dieser Stelle denn für eine Hilfe gegeben hat. Für Hilfen, wo wir dann genau an dieser Stelle weiterkommen können. Aha, Liebe ist langmütig, ja, sehr schön. Und geduldig, Da kann ich also trotzdem, der andere mir zum Beispiel jetzt mit Misstrauen begegnet, könnte Käthe und Paul ja wechselweise sagen, na ja, also Vertrauen hat er nie gelernt, Telefonleitungssystem ist so, jetzt bin ich langmütig, um sein permanentes Misstrauen zu ertragen. Ja, also da beim Paul ist es ja offensichtlich, mit seinem Büchertick, wie die Frau sagt, seine Fluchtecke sind die Bücher, da zieht er sich zurück, das hat mit seinem Minderwertigkeitsgefühl was zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass er sich dann abschottet vor den anderen, da wird er nicht mehr verletzt. Er ist sehr verletzlich und weil er den Eindruck hat, seine Frau prügelt ihn ständig und gibt ihm so hässliche Ausdrücke, fährt ihm im Mund, deshalb zieht er sich immer zurück und lässt sie allein. Und sie fühlt sich dauernd verlassen, darüber klagt sie ja und misshandelt. Und dann wird sie immer aggressiver. Je aggressiver sie wird, desto mehr zieht er sich zurück zu seinen Büchern. Je mehr er sich zurückzieht, desto mehr wird sie aggressiver. Und naja, also, so läuft es. Und dann können die überhaupt nicht mehr miteinander und ihr ganzes Christsein geht baden. Jetzt hilft uns aber die Langmut wahrscheinlich noch nicht genügend weiter. Vergebung, ja. Da sagen die, jetzt haben sie am Anfang miteinander probiert, aber dann hat sich ja nichts geändert. Sie haben sich immer wieder vergeben und da ist doch nichts anderes geworden. Dann haben sie es bleiben lassen, haben sich nicht mehr vergeben. Und jetzt sind sie nur noch wütend aufeinander. Bitte?
Ich denke, man muss diese falschen
Telefonleitung offenlegen. Aha. Und wie könnte das passieren? Miteinander reden, da kommen wunderbare Vorschläge. Ja? Aha, wäre eigentlich nicht schlecht. Gemeinsame Basis finden. Ja, aber ich denke jetzt wieder von unserer Diagnose her gesehen, die beiden haben ja hauptsächlich deswegen Schwierigkeiten, weil ihr Telefonleitungssystem nicht zueinander passt. Und das ist offensichtlich von ihm so geordnet, dass es in der Regel bei uns passt. Denn wir, so ist, wir haben ja diese Umgebung, auf den wir programmiert sind, die haben wir ja als Erwachsene nicht mehr. Wir haben eine ganz andere. Und deswegen sind wir alle genötigt, an dieser Stelle was zu verändern. Und das bedeutet gleichzeitig Reifung. Und jetzt, bitte?
Wie hieß das Wort?
Reifung. Reifung bedeutet das. Persönlichkeitsreifung, reifer Mensch werden, geistlich reif werden und persönlich reif werden. Und jetzt ist aber hier hinten da sehr schön darauf hingewiesen worden, wir müssten ja mal das falsch programmierte oder ungenügend auf die jetzige Wirklichkeit programmierte Telefonleitungssystem ans Licht bringen. Das müsste mir ja bewusst werden. Denn wissen Sie, das ist doch so, wir wissen es nicht, oder? Wir denken doch so, wie ich bin, ist normal. Der Paul mit seinem Büchertick, der denkt, das ist doch für mich normal. Wenn es zu mir so hässlich ist, dann gehe ich zu meiner Bücherkiste. Fertig, Punkt. Aha, ja. Sehr schön. Ja, also da müsste jetzt eine ganz bestimmte Art von offenem Austausch stattfinden, damit das Telefonleitungssystem bewusst wird und korrigiert werden kann. Und das gerade auf der Basis des Christseins. Dass ich jetzt, wenn wir dieses Gespräch haben, und dieses Gespräch sollte regelmäßig stattfinden, damit die Telefonleitungen korrigiert werden können, ich dann, wir beide miteinander erst beten, dass Herr Jesus uns leitet und wir vor ihm in seiner Gegenwart offen sein können. Das finden Sie zum Beispiel in Epheser 5, dem berühmten Ehekapitel ab Vers 21, dass Paulus da von mehrfachen Verhaltensweisen spricht, wie es normal sein sollte in der Gegenwart Jesu Christi. Der stellt sich also vor, wenn da zwei miteinander reden, egal ob das zwei Schwestern sind oder ein Ehepaar oder Familienangehörige, die Christen sind, dann ist immer der Herr Jesus da gegenwärtig. Und wenn Sie sich das vorstellen, Sie hätten Ihr Ehegespräch und Jesus hätte da angeklopft, dann hätte leibhaftig auf dem Stuhl Platz genommen, dann würde sich wahrscheinlich sogar bei Paul und Käthe Ihr Umgangsstil etwas verändern, oder? Denken Sie nicht auch? Und das sollten wir nun tatsächlich realisieren, dass er da ist und sich das Ding vor seinen Augen abspielt. Und dann ist es notwendig, rauszubringen, das tiefe Gefühl. Merkwürdigerweise spielt bei den Telefonleitungen ja das tiefe Fühlen eine große Rolle. Denn das, was da gespeichert wird, wird häufig über das, oder in der Regel über das Emotionale gespeichert. Emotionale Eindrücke werden da in unserer Seelentiefe programmiert. Und deswegen müssen diese tiefen Eindrücke raus. Die muss ich dem anderen sagen. Ich erlebe dich so und so, an der Stelle stört mich dies und jenes. Sie können immer nur sagen, wie es Ihnen geht. Aber Sie sagen nicht, wie Paul und Käthe das gemacht haben, du bist ein Halotri oder ein Lump, sondern Sie sagen, ich sollte sagen, da muss ich lernen, ich fühle mich von dir vernachlässigt, zurückgesetzt. Ich empfinde, du hast für mich überhaupt keine Zeit und verachtest mich deswegen, liebst mich nicht, liebst deine Bücher, die sind der Partner, mit dem du verheiratet bist, aber nicht ich. Und dann würde er allmählich begreifen können, etwas von seiner einseitigen Programmierung, und dann würde er allmählich korrigieren können, diese Art, seine Minderwertigkeitsgefühle über die Bücher zu befriedigen und sein Verletztsein durch Flucht vor seiner Frau abzureagieren und sich überhaupt in so einer Isolierung aufzuhalten, ohne wirklich Kommunikation zu wagen. Er muss es neu lernen, Vertrauen zu riskieren, zu seiner Frau offen zu sein, damit auch das Geistliche zwischen den beiden ganz neu zum Tragen kommt. Und das ist eine Arbeit. Und da brauche ich den Auferstandenen, um von ihm Geduld und Mut zu bekommen, um dann immer wieder zu vergeben, das ist sehr wichtig zwischendurch, um langmütig zu sein, aber auch ehrlich, offen, wahrhaftig. Und dort werden dann Ehen neu, das heißt, dort verwandelt sich deine Beziehung und der Herr Jesus kriegt da Raum. Dort wird dann das real, was 1. Korinther 1,30 steht, er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Heiligung, zur Rechtfertigung, Heiligung und Erlösung. Ich war, die Frage könnte ja da jetzt auftauchen, wir sollten ja schon langsam zum Schluss kommen. Ja, schaffe ich jetzt da meine Seligkeit selber? Die Gnade rettet mich doch, er tut's doch. Das ist doch ein Geschenk, ich muss doch mich nicht selber verwandeln, mich nicht selber aus dem Schopf ziehen. Was sagen Sie dazu? Nicht um?
Nicht im Lehnstuhl.
Nicht im Lehnstuhl. Ja, sehr schön, sehr schön. Also, es steht durchaus im Philipperbrief bei Paulus, schaffet, dass ihr selig werdet. Mit Furcht und Zittern, wir sollen ja was schaffen. Hier ist schon mal so eine Arbeit. Oder es steht schon ganz früh in der Bibel, 1. Mose 2, 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Da fehlt was. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen, das ihm eine Hilfe ist. Ein Gegenüber. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Der braucht so einen Spiegel, an dem er erkennt, Jetzt komme ich auf den Begriff von vorhin zurück, wo sein Telefonleitungssystem falsch programmiert ist und wo dieses Schöpfungsgeheimnis auf die Erlösung zubezogen ist, weil er sich jetzt vom Auferstandenen her Kraft und Mut und Zuversicht und Ausdauer schenken lassen sollte, an diesen Prozess ranzugehen, statt sich in bequemen Lehnsessel zu setzen und zu sagen, er wird's schon machen. Sind wir denn nicht seine Mitarbeiter? Und offensichtlich ist die Sache so eingerichtet. Sie können sich denken, dass ich bei allen Christen, denen ich begegne, immer versuche, diesen Zusammenhang nachzuspüren, weil mich das sehr interessiert, wie das läuft. Offensichtlich ist es so, wenn wir an dieser Stelle nichts tun, in seiner Kraft, in seiner Gegenwart, mit seinen Möglichkeiten, auch der Schrift und der Leitung des Geistes, dann nimmt er uns diese Arbeit nicht ab. Und es betrifft alle unsere Beziehungen in der Gemeinde, in der Ehe, in der Schwesterngemeinschaft oder sonst irgendwo. Überall sollten wir uns dieser Arbeit stellen. Und wenn wir keinen Ehepartner haben, der ist das normale Gegenüber, das uns hier eine Hilfe sein kann, dann sollten wir uns jemanden suchen in der Gemeinde, mit dem wir so ganz offen sprechen können über das, was da innen falsch programmiert ist. Und Sie werden merken, wenn Sie anfangen, dort einzusteigen, dass gerade das, was vom Auferstandenen herkommt, ganz neue Gestalt kriegt. Und wie dabei etwas passiert, nun, danach wollte ich Sie eigentlich gerne noch fragen, was denken Sie, was dabei noch passiert? Wenn man sich dieser Aufgabe stellt, die ja schwer und mühsam ist, das will ich gar nicht bestreiten. Die ist hart, weil ich nicht von Haus aus Konfliktstoff nicht gerne anspreche als Christ. Und ich will dem anderen nicht wehtun. Und ich will das nicht gerne sagen, wo er mich stört. In der Gemeinde nicht, in der Ehe nicht, in der Schwesternschaft auch nicht. Und von daher heucheln wir alle gerne und spielen da gerne Theater. Und denken das zu, während Jesus uns ja sagt, hütet euch vor der Heuchelei. Lukas 12, 1. Hütet euch vor dem Sauerteig der frommen Leute, nämlich der Heuchelei. Ja, was gibt's denn da noch für einen Effekt bei dieser schweren Arbeit, wenn man sich der wirklich stellt? Es gibt den, dass ich dabei scheitere, dass ich mein Versagen viel tiefer entdecke, wie wenig bereit ich bin, wirklich zu lieben, wie Jesus das getan hat, wie ich mich selber gerne schonen will, wie ich bequem bin, wie ich gerne ausweiche, wie ich weiter da ein nettes Gesicht runterhänge, obwohl dahinter was ganz anderes ist. Und ich damit dem anderen eben nicht diene, sondern schuldig werde an ihm. Und wenn ich jetzt das wirklich probiere, mich dem wirklich stelle, im Angesicht Jesu Christi, dann merke ich immer tiefer meine Armut und meine Hilflosigkeit, dass ich aus mir heraus eigentlich gar nichts kann. Und was ist dann damit? Das ist was geistlich außerordentlich Fruchtbares. Warum? Weil mich das in die Arme meines Vaters treibt. Genau an dieser Stelle entsteht ein Sog, wo ich ihm dann sagen muss, Vater, vergib, aber ich selber bring das gar nicht. In mir ist es nicht. Ich brauche dich, Herr Jesus. Du hast alle Möglichkeiten, du tust Wunder, gewinne du in mir Gestalt. Darauf läuft es hinaus, dass er in uns mächtig wird, in uns den Schwachen. 2. Korinther 12. Dass die Potenziale, die er hat, Raum gewinnen. Und wo wir dann, die wir von Haus aus auch als fromme Leute oft so selbstsüchtig in uns selber verkrallt sind, in uns selber uns hineinbohren, uns um unsere eigene Frömmigkeit rumdrehen, dass wir auf diese Weise lernen, von uns loszulassen und tiefer in ihn hineinzuwachsen. In allen Stücken, schreibt Paulus da in Epheser 4, in ihn hineinzuwachsen, der das Haupt ist. Genau um diesen Prozess dreht sich's. Immer tiefer in ihm verankert zu werden. Oder wenn ich es jetzt zusammenfasse, dieses Klaffen zwischen unserer geistlichen Identität und unserem Alltag weiß der Vater im Himmel über die Realität des Lebens, über seine Schöpfungsgeheimnisse in seinem Erziehungsprozess sehr wohl anzugehen. Er liebt uns und weiß, wie er mit uns umgehen kann, dass aus uns was wird. Und er hat uns das zugesagt, dass er das tut, durch Jesus und durch seinen Geist. Da gibt es eine sehr interessante Stelle im 5. Mosebuch. Mal schön sehen, ob ich sie finde. Die macht da seine Arbeitsweise deutlich, wie er da mit uns umgeht, wie er mit uns handelt, damit was aus uns wird. Und zwar ist es 5. Mose 32, Vers 39. Erkennet jetzt, dass ich alleine es bin und neben mir kein anderer Gott besteht. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich verwunde, aber heile auch wieder. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Nun muss man wissen, dass dieses und im Hebräischen nicht bloß einfach eine Ergänzung ist, so eine Addition, ich töte und ich mache halt auch lebendig, sondern dass es eine Interpretation darstellt im Hebräischen. Und dann heißt es, ich töte und gerade so mache ich lebendig. Ich führe euch zum Scheitern und zum Sterben und gerade so erfahrt ihr meine Fülle und meine Kraft und mein Leben. Ja, und das ist für uns merkwürdig und das ist wichtig, dass wir im Blick auf unser Thema uns hier an dieser Stelle auf diese göttliche Arbeitsweise einlassen. Während wir normalerweise denken, wenn das Ziel ist, Leben und Fülle, was sind dann die einzelnen Etappen zu diesem Ziel? Auch jedes Mal ein Stückchen mehr Leben und Fülle und ein Stückchen mehr seine Gegenwart, ein Stückchen mehr sein Friede und ein Stückchen mehr erfüllt werden mit dem Himmel, oder? Wäre so schön. Und dann schreiten wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit ins Paradies. Und wie ist das nun da? Ich töte und gerade so mache ich lebendig. Oder Hebräer 12, die Stelle mit der Geißel. Und so, jeden Sohn, den ich annehme, die Töchter dürfen das in Klammer für sich denken, den züchtige ich und bringe ihn zurecht, geißle ich, steht da. Und so weiter, ich könnte noch viele Stellen anführen. Das ist die göttliche Arbeitsweise, dass wir an uns scheitern müssen, zerbrechen müssen. Und gerade dabei immer mehr Zuversicht und Hoffnung gewinnen auf ihn, den Lebendigen, anfangen, uns tiefer in ihn hineinzubohren, an ihm uns festzumachen. Glauben heißt Hebräisch Amann, festmachen. An ihm uns immer mehr festklammern, wie der Jakob am Jabok. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dabei dann erfahren, was Paulus sagt, so lebe nun nicht mehr ich, sondern er in mir. Dieser Prozess, dass er immer lebendiger in uns wird und wir dabei immer mehr Freude erfahren. Gerade je mehr wir uns selber loslassen können, je mehr das Sterben Wirklichkeit wird und wir das Töten erfahren, wir umso mehr von seinem Leben und seiner Fülle geschenkt erhalten. Geheimnisvoller Prozess. Wollen Sie es wagen, sich auf ihn einzulassen? Wollen Sie es wagen, gerade angesichts dieser Diskrepanz zwischen geistlicher Identität und Alltag, sich hineinzubegeben in seinen Erziehungsprozess, sich seinen Händen zu überlassen und die Aufgaben wahrzunehmen, die er uns aufgetragen hat als seinen Mitarbeitern. Das ernst zu nehmen, was die Schrift sagt, erneuert euch, ihr Christen. Erneuert euer Nous, erneuert euch im tiefsten Innern und helft euch dabei gegenseitig. Ich darf schließen mit einem Wort von Spörtchen, das denke ich, da dazu passt. Ich fürchte, dass all die Gnade, die ich durch meine angenehmen und leichten Augenblicke und glücklichen Stunden erhalten habe, fast auf einem Penny Platz hat. Also der Penny ist die kleinste englische Münze, nicht irgendwo. Ganz kleiner Pfennig. Die Gnade, die ich durch meine angenehmen und leichten Augenblicke und glücklichen Stunden erhalten habe, hat auf einem winzigen Raum Platz. Aber das Gute, das ich durch meine Schmerzen, Leiden und Kümmernisse erfahren habe, ist in seiner Gesamtheit unermesslich. Was gibt es, das ich nicht dem Hammer und der Feile verdanke? Drangsal ist das beste Möbelstück in meinem Haus. Na, hat er doch schön gesagt, der Herr Spörtchen. Und ich denke, sein Leben hat etwas davon deutlich gemacht, dass da das Gute, die Fülle unermesslich war, die durch Schmerzen, Leiden und Kümmernisse in sein Leben hineinkam. Und wo deshalb diese Botschaft des barmherzigen Vaters, der uns tötet und uns gerade so lebendig macht, etwas außerordentlich Hoffnungsvolles, Erfreuliches und Tröstliches ist. Er kommt mit uns zurecht und bringt uns zum Ziel. Ich danke Ihnen.
Ja, jetzt müssen wir erstmal innehalten, nachdenken. Und vielleicht sind noch einige Fragen. Dann ist jetzt noch Raum dazu.
Ich hoffe, dass ich Sie nicht völlig erschlagen habe jetzt mit so überraschenden Dingen. Die sind zunächst mal beide dann sehr erschüttert worden über sich, weil jeder gemerkt hat, dass er am anderen total vorbeigelaufen ist, nicht? Den anderen in der Tiefe überhaupt nicht verstanden hat. Also praktisch waren die erschüttert über ihre Lieblosigkeit, dass sie sich im Herzen nur verurteilt haben, obwohl sie gar nicht merkten, wo der andere gelitten hat, auch unter der eigenen Art. Wo es dem so schlecht ging, wo der was gebraucht hätte. Alles das, was sie als Christen theoretisch hätten ja tun sollen, ist in der Praxis ihres Alltags völlig daneben gegangen. Und diese Einsicht hat sie zunächst mal sehr erschüttert. Und jetzt sind sie gerade dabei, neues Telefonleitungssystem zu bauen, was Neues einzuüben, das dauert natürlich auch seine Zeit. So ganz schnell geht es gar nicht. Aber da ist wieder seine Langmut und Geduld am Platze. Einüben, das auf ihn schauen, das ihm vertrauen, ihn dazu in Anspruch nehmen. Wenn wir es uns bequem machen, brauchen wir ihn nicht. Aber wenn wir anfangen, uns den Realitäten unseres Alltags zu stellen, dann kommen wir ohne ihn nicht mehr durch. Sie merken, das ist eine ganz heilsame Geschichte. Solange der Paul in seiner Bücherkiste ist, da braucht er Jesus nicht groß, nicht? Aber wenn er mit der Käthe arbeitet, dann braucht er ihn.
Hier war die Bitte, ob Sie die Fragen jeweils wiederholen könnten, dass wir sie auch auf der Kassette haben.
Ah ja, danke für die Ermahnung. Also es war jetzt gerade die Frage, wie es Paul und Käthe denn weiterging. Ja, bitte?
Diese Situation mit Paul und Käthe war ja nun sehr dramatisch. Ist es denkbar, dass die beiden auch ohne Hilfe Dritter zurechtkommen?
Also die Frage ist, die Geschichte von Paul und Käthe, die ja ganz real ist, ich habe die wörtlich zitiert, sei sehr dramatisch und ob es denkbar sei, dass sie ohne Hilfe zurechtkommen. Ich habe den Eindruck, nein, sie wären ohne Hilfe nicht zurechtgekommen. Er sagte ja, das habe ich auch zitiert, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben keine Hoffnung mehr für unsere Ehe. Er erlebt also seine Käthe jetzt so gehässig und abweisend, dass er keine Möglichkeit mehr sah, mit ihr weiterzumachen. Und es war 11:55, dass sie überhaupt eine Beratung in Anspruch genommen haben. Sonst hätte er sich, wollte es für ihn als Gemeinschaftsleiter eigentlich fast undenkbar ist, sich von ihr zu trennen. Ich weiß nicht, was sie gemacht hätten. Getrennte Wohnung genommen oder sowas. Irgendwie wäre es nicht mehr weitergegangen. Und das hat für mich mit 1. Korinther 12 von heute Morgen zu tun. Wie steht es da? Die Glieder sind dazu da, sich einander Handreichung zu tun. Das heißt, die Glieder alleine sind oft hilflos. Da muss der Leib dann mit da sein und einspringen. Jeder mit seiner Gabe, seinen Möglichkeiten. Ja, bitte. Ja, es wird gefragt, liegt es nicht daran, dass dieses Ehepaar Jesus nicht Herr sein ließ in ihrer Beziehung, dass sie wohl ihn Herr sein ließen in ihren Gemeindeaufgaben jeweils, aber nicht in ihrer Beziehung. Das würde ich sagen, ist richtig. Und ich stelle fest, dass immer dann, wenn das so läuft, dass die als Christen miteinander wie Hund und Katz leben, dass das ihre geistliche Beziehung beeinträchtigt. Ich habe das angedeutet, weil die beiden ja immer fragten, ach wie der Kurt, zu dem Kurt muss ich noch was sagen, die immer fragten, ja wo bleibt denn Jesus? Wir vertrauen ihm doch und wir wollen doch, dass er in unserer Beziehung Herr ist und es ändert. Und er ändert es nicht, was ist denn los? Und sie kommen eigentlich nicht drauf, dass jeder für sich lieblos handelt. Und ungeistlich, wenn Sie so wollen. Da denkt ja jeder, ich mach's ja recht und der andere ist schuld und weil der andere so verkehrt ist, deshalb kann ich ja auch nicht anders, dann bin ich manchmal auch nicht so nett, das gebe ich ja zu, nicht? Aber wenn der sich ändern würde, das ist normale Muster, das finden Sie immer wieder. Der andere muss sich ändern, dann kann ich auch besser sein. Und solange das so läuft, läuft gar nichts. Und das Schwierige ist ja, dass sie das nicht merken, wo das Ding ansetzt und wo sie selber ausrasten und was sie tun können. Die halten sich für geistlich und alles geht baden und sie wissen nicht warum. Ich darf jetzt geschwind, weil mir der Kurt noch einfällt, an dieser Stelle einfügen. Also Kurt ist unverheiratet. Und der hat ja auch gefragt, Sie erinnern sich, warum ändert denn das Jesus bei mir nicht meine Lieblosigkeit? Er ist so richtend, so hartherzig, so selbstgerecht. Und das hat er jetzt eingesehen, was ist das, 3/4 Jahren oder sowas. Und er sagt, Jesus ändert es nicht. Dann habe ich versucht, ihm das auf eine Formel zu bringen. Ich habe gesagt, indem Jesus ihnen nicht so schnell hilft, wie sie es wollen, verändert er sie, indem er sie nämlich schmoren lässt. Das ist mir der Seelsorge oft begegnet, habe ich selber auch erlebt. Der Kurt ist ja so ein Perfektionist. Der will immer alles 120%ig machen. Und der hat jetzt da was von Sünde erkannt, und nun erwartet er, Jesus rührt mich an, ich habe es erkannt und gleich bin ich wieder 120%ig oben auf. Und dann bin ich wieder perfekt und was wäre nicht der Fall? Sein Herz wäre nicht gedemütigt, das hinter diesem Richtgeist steckt. Da hockt der Hochmut irgendwo ganz tief hinten drin. Bei uns allen ist in den Ecken unseres Herzens alles Mögliche drin, nicht? Was unser treuer Erzieher sehr wohl rauszuarbeiten weiß. Und gerade indem er jetzt dem Kurt nicht so schnell von der Sache loshilft, ich bin überzeugt, der kriegt es schon los, aber der darf eine ganze Weile lang schmoren und merken, das Durchkosten, Sehen, Erleben, früher hat er es nicht erlebt, wie schmählich er seine Brüder behandelt, nicht? Und das wird ihn sehr demütigen und so wird er von innen her verändert. Und wenn das so schnell gehen würde, im Handumdrehen, dann würde eben die Veränderung des Nus da innen drin nicht passieren. In eurem, im tiefsten Innern eures Geisteslebens, übersetzt Menge, müsst ihr erneuert werden. Na, machen Sie das mal nicht. Im tiefsten Innern ihres Geisteslebens sich da erneuern. Ja. Und da können wir uns in seine Schule begeben und Ja sagen, auch zu den schweren Realitäten unseres Daseins und unseres Alltags, genau zu den Lasten und Tiefen, die wir normalerweise vermeiden wollen, weil wir sie für Pannen halten. Die sind aber gar keine Pannen, sondern in seiner Kraft und in seiner Gegenwart uns dem zu stellen, das verändert uns von der Tiefe her. Und darum geht's, liebe Freunde. Ja, jetzt war hier nochmal. Ja, und es wird also jetzt gefragt, ich muss im Anschluss an die Bibelarbeit heute Vormittag das andere Glied am Leib so nehmen, wie es ist. Nun kommt aber im Neuen Testament vor, mindestens 109 Mal ermahnet einander. Also geht aufeinander zu, lasst euch gegenseitig nicht so, wie ihr seid. Das ist ja immer wieder das Doppelte, das komplementäre Logik, die uns in der Schrift begegnet. Ist Ihnen komplementäre Logik klar? Ich habe, glaube ich, früher schon mal was darüber gesagt. Ich kann es ja kurz tun oder wiederholen. Komplementäre Logik heißt, dass die höchste Weisheit und Wahrheit, das hat die Naturwissenschaft entdeckt, uns als Wahrheit im Widerspruch begegnet. Das heißt, das eine ist wahr und das Gegenteil ist auch wahr. Also sie hat die Naturwissenschaft entdeckt, etwa bei der Erforschung des Weltalls. Dann sagt sie, das Weltall ist endlich, aber unbegrenzt. Das ist ein logischer Unsinn, oder? Wenn was endlich ist, dann ist es auch begrenzt. Und wenn es unbegrenzt ist, dann ist es für unseren Normalverstand auch unendlich. Ja, aber das stimmt eben nicht. Also das heißt, die logischen Gesetze gelten in einem einfachen physikalischen Bereich, in einem einfacheren, will ich mal sagen. Aber im höheren Bereich, da kann man die erkannte Wahrheit nicht mehr sprachlich widerspruchsfrei formulieren, sondern muss man sagen, das eine ist wahr und das Gegenteil ist auch wahr. Oder man kann es in einer mathematischen Formel darstellen. Das gilt also jetzt für die Naturwissenschaft, eine der bedeutenden Entdeckungen. Und dasselbe gilt im Bereich der Psychologie. Wenn Sie einen sehr depressiven Menschen nehmen, der also keiner Fliege was zu Leide tun kann, der voller Selbstmitleid und Minderwertigkeitsgefühlen steckt, dann können Sie sagen, der ist also ganz schwach und ganz selbstlos. Und dann werden Sie feststellen, an bestimmten Stellen gibt es einen Terror der Schwachen. Da kann der also an Gewalt verführen und kann in seinem Selbstmitleid einen Terror ausüben. Das ist fürchterlich. Und kann seine ganze Umwelt vergewaltigen. Das Gegenteil ist auch wahr. Und dasselbe gilt im geistlichen Bereich. Die Bibel ist voll dieser komplementären Logik. Nicht? Schaffet, dass ihr selig werdet, habe ich vorhin angeführt. Also mit Furcht und Zittern, strengt euch ja an, dass ihr selig werdet. Bemüht euch, bitteschön. Denn Gott wirkt beides, das Wollen und Vollbringen. Welcher logische Unsinn. Wenn Gott alles macht, das Wollen und Vollbringen, was tue ich denn dann noch? Muss ich ja nichts tun. Er sitzt sich doch in meinem Lebenssessel, oder? Und wartet, bis er es getan hat. Und wenn ich schaffen muss mit Furcht und Zittern, dann hat er nichts dabei verloren. Dann kann ich doch warten, kann er warten, bis ich es gemacht habe. Beides ist völlig zu 100% richtig. Das eine zu 100%, das andere auch. Ich muss ran an den Speck und muss mich bemühen, als wäre ich alleine zunächst mal zuständig. Und hinterher merke ich, dass er alles getan hat. Er hat alles geschenkt. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, nichts fertig gebracht. Aber er erspart mir das nicht, dass ich an den Speck ran muss. Tiefe geistliche Geheimnisse an dieser Stelle. Und so ist es hier an dieser Stelle auch. Ja, bitte.
Gibt es eigentlich wegen Unterlassens eine Pflicht als Christ etwas zu tun? Also wenn ich erkenne, dass ich eigentlich etwas tun müsste, dass ich das dann auch tun müsste. Also ich müsste dem anderen eigentlich sagen, er muss sich ändern. Gibt es diese Pflicht?
Also wer da weiß, Gutes, ach so, die Frage lautet, gibt es die Pflicht, auch etwas zu tun, oder habe ich das Recht zu unterlassen und auch mich irgendeiner Geschichte nicht zu stellen? Nun, das Bibelwort antwortet Ihnen schon, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und wenn Sie Ihren Nächsten einfach laufen lassen, ich habe da in, es war gar nicht so sehr weit weg von hier, mal einen Abend gehalten in einer Gemeinschaft vor Jahren und über solche Zusammenhänge. Und dann kam ein Gemeinschaftsleiter nachher zu mir her, hat sich vorgestellt und sagte dann, mir ist es heute Abend aufgegangen, dass ich etwas Schreckliches unterlassen habe und dabei sehr schuldig geworden bin. Und ich sagte, ja, was bewegt Sie? Und er sagte, da kommt in unsere Gemeinschaft ein Mann, seit über 20 Jahren. Und ich habe immer gedacht, der gehört überhaupt nicht zu uns, der ist ein falscher 50er. Der ist nämlich so ein brutaler Egoist, der gehört zu uns nicht in die Gemeinschaft. Sag ich, nun, ja, was haben Sie getan? Sag, ja, ich habe immer für ihn gebetet. Dann sage ich, und? Dann sage ich, ja, und, das ist es ja gerade. Angesprochen habe ich ihn nie. Ich habe ihm nie ein Wort gesagt, sondern nur für ihn gebetet. Und heute Abend habe ich gemerkt, dass ich da sehr schuldig geworden bin an ihm. Warum hat er eigentlich nie was gesagt? Ich war, wenn der entsprechend aufgewachsen ist, ich kenne nun diesen Mann ja gar nicht, diesen brutalen Egoisten, aber ich bin sicher, dass er ähnlich wie Paul irgendwo aufgewachsen ist, wo in seinem Telefonleitungssystem das dann normal war, sich egoistisch zu verhalten. Und jetzt merkt er das gar nicht. Mit bestem Gewissen ist er als Christ brutal egoistisch. Ne? Ja, so bin ich halt und so war das richtig und so werde ich weiterhin sein bis zu meinem Tode, bis ich in den Himmel darf. Und jetzt braucht er da Glieder, die ihm das sagen. Und das ist nicht einfach. Das kostet ja Überwindung. Aber wozu habe ich denn den Auferstandenen, oder? Sie sagen, Herr Jesus, geh doch jetzt mit mir und leite mich bitte. Du weißt ja, mein Herz bumpert bis zum Hals. Hilf mir, die richtigen Worte zu finden und dem Bruder das richtige Wort zu sagen. Zu sagen, also sie sind ja irgendwo wunderbar, und dann wird er eben sicher das aufführen, was positiv an ihm ist. Aber an dieser Stelle, das da und da, wie sie mit der Schwester umgehen und da daheim bei sich und da, da empfinde ich, das passt eigentlich nicht zu ihrem Christsein. Und ich denke, Jesus will da bei ihnen was ändern. Der könnte mir ja nicht gleich den Kopf abreißen, nicht? Und ich denke, das wären wir uns schuldig. Und ich hoffe, dass niemand heute Abend hier rausgeht, der dabei noch ein gutes Gewissen hat, wenn er sich diesem Dienst der Glieder untereinander, sich selber tiefer zu erkennen, im Licht des Auferstandenen verweigert. Und insbesondere in seiner Ehe dem verweigert. Oder auch vielleicht dem geschiedenen Partner das verweigert. Können wir nicht einen Versuch machen? Ich habe da schon die dollsten Sachen erlebt, dass Leute, die jahrelang geschieden waren, dann plötzlich draufgekommen sind, und wenn der andere noch keinen neuen Partner hatte, den mal angerufen haben, könnten wir uns nicht mal wieder treffen, ich hätte dir was zu sagen, sich dann erstmal entschuldigt haben, du, mir ist jetzt aufgegangen, ich bin da tief an dir schuldig geworden, ich habe immer geglaubt, ich sei im guten Recht und habe auf deine Änderung gewartet. Und dabei wäre es eigentlich an mir gewesen, bei mir anzufangen, obwohl der andere natürlich auch viel Schuld hat, das ist immer klar. Es liegt immer an beiden Fehlprogrammierungen und Fehlverhalten. Aber jetzt merke ich, ich könnte ganz neu anfangen. Und wir könnten auf einer ganz neuen Ebene, so kann man es nicht gleich sagen, aber vom Vortrag her will ich es formulieren, unsere Telefonleitungssysteme korrigieren und neue Systeme aufbauen, wenn der andere auch ein Christ ist, in Gegenwart des Auferstandenen mit Jesus zusammen. Wollen wir es nicht nochmal probieren? Und ich habe Leute gefunden, die jetzt wunderbar zusammenleben, obwohl da so vieles dazwischen lag und so eine böse Geschichte zwischen ihnen war. Wäre das nicht des Schweißes der Edlen wert? Ich bin überzeugt, Jesus spricht ja ein paar Mal davon, im Himmel wird Freude sein, wenn dies oder das geschieht, wenn da so ein selbstgerechter Frommer umkehrt, bei der Geschichte vom verlorenen Sohn. Im Himmel wird auch Freude sein, wenn Menschen hier anfangen, sich auch von diesem selbstgerechten Pflaster runterzubegeben und mit seiner Hilfe plötzlich zu erfahren, dass es heute noch Wunder gibt. Und das, was Paul da mal gesagt hat, ich habe zitiert, Menschen ändern sich nicht, dass das nicht stimmt. Das ist bloß Ausdruck seiner Resignation. Weil er gemerkt hat, ich ändere mich nicht, die Käthe ändert sich nicht. Also zieht er den Schluss, gar nichts ändert sich. Aber da müsste er eigentlich sein Gemeinschaftsdienst, Predigeramt niederlegen, wenn er davon wirklich überzeugt wäre. Denn das wäre gleichzeitig auch ein Armutszeugnis für Jesus, wenn sich nichts verändern würde. Nur, der will schon ändern, nur in viel umfassender Weise, wie wir das normalerweise denken. Da sind wir viel zu bescheiden normalerweise. Ja, noch was? Ja. Also das setze ich im Übrigen ja voraus, dass ich, wenn ich da Schwierigkeiten habe mit jemand, dass ich da jeden Tag für den bete. Und das funktioniert, ich gebe Ihnen völlig recht, das ist ganz wichtig, das funktioniert. Die Anregung war fürs Tonband noch, Entschuldigung, dass Gebet eine große Bedeutung hat. Und das funktioniert dann, wenn ich hören kann. Darf ich Sie das fragen, können Sie hören? Oder reden Sie nur im Gebet? Erzählen nur Gott das, was Sie bewegt. Das Hören auf Gott ist eine ganz wichtige Geschichte. Ein schönes Buch, das ich hier oben auf Michelsberg kennengelernt habe, von Bockmühl, Hören auf den Gott, der redet. Das ist gerade neu erschienen im Brunnenverlag. Das heißt vor einem halben Jahr oder sowas ist es endlich neu rausgekommen. Und das können Sie mal lesen. Der Bockmühl war ein geistig erleuchteter Mann. Und da wird deutlich, dass überall, wo es Kommunikation mit Gott gibt und dass es zum Christsein gehört, hören können. Und tatsächlich, der Heilige Geist will mir schon auch deutlich machen, wo ich auf dem falschen Dampfer bin. Das ist ganz gewiss wichtig zur Ergänzung. Aber es ersetzt nicht unseren Dienst als Glieder aneinander. Nicht das eine durch das andere ersetzen wollen. Und sich da mutig reinwagen in so eine neue Position, er segne das. Gerade da, wo es bei uns aufhört, wo wir an unsere Grenzen kommen, da fängt es ja bei ihm erst richtig an. Erfahren wir erst seine Möglichkeiten und werden erst richtig froh. Trauen Sie sich mit ihm in das Abenteuer des gemeinsamen Lebens. Sie glauben gar nicht, wie viel noch Ihnen bevorsteht. Es wird noch ganz spannend.
Vielen Dank, Herr Dr. Ried. Ich kann nur sagen, das sieht nach Arbeit aus.
Das habe ich allerdings nicht bestritten, sondern ich möchte Ihnen Mut machen dazu. Nun ist die Frage, beten Sie noch mit uns?
Herr Jesus, wir möchten dir danken für diesen Abend. Hilf uns, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern schenk uns den Mut zur Verwirklichung. Stell uns in dein Licht und unsere Beziehung stell in dein Licht. Und dann gib du auch in deinem Auftrag dieses Reden dem anderen gegenüber, wo es nötig ist. Und dann lass den anderen vorbereitet sein, dass es auch verstehen und aufnehmen kann. Bitte führ du uns zueinander und lass unsere Beziehungen heil werden. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dein Wort. Und nun geh du mit uns in diese Nacht, gib du jedem guten Schlaf und morgen früh eine Begegnung mit dir. Amen.
Amen.